Gesegneten Sonntag.
Gesegneten Sonntag.
Ihr wisst, der Sabbat ist in besonderer Weise gesegnet. Es ist ein besonderer Tag, aber Gottes Segen ist nicht auf den Sabbat beschränkt. Ja? Auch der Sonntag ist, auch am Sonntag können wir von Gott gesegnet werden, am Montag, Dienstag und so weiter. Und so wünsche ich mir, dass wir in dieser vor uns liegenden Stunde einen besonderen Segen erleben, wenn wir über ein sehr wichtiges und sehr praktisches Thema sprechen wollen, das sich aus dem Buch Daniel quasi ergibt. Wir haben gestern als letztes uns über Daniel 9 unterhalten. Wir haben gesprochen über die Zeitweissagung der 70 Wochen. Könnt ihr euch erinnern? Und wir haben gesehen, wie diese 70 Wochen eine Erklärung sind für die 2300 Abend und Morgen aus Daniel 8, Vers 14. Und nur um das ganz kurz zu wiederholen, kann mir irgendjemand sagen, wann diese 70 Wochen nochmal begonnen haben. An das hat sich kann sich jemand erinnern. Diese. Ja? Genau, das war der Erlass, die Stadt Jerusalem, nicht nur den Tempel, sondern die ganze Stadt wieder aufzubauen. Und weiß jemand noch, durch welchen Erlass das geschehen ist? Oder in welchem Jahr das geschehen ist? Das war 457 vor Christus durch den sogenannten dritten Erlass, den Erlass von Artaxerxes in seinem siebten Jahr. Findet sich in Esra 4, dann Esra 7. Und dann haben wir gesagt, 483 Jahre vorwärts bringt uns zum Jahr des Messias. Und das Jahr des Messias, die Taufe von Jesus, war welches Jahr? 27 nach Christus. Und dann dreieinhalb Jahre später sollte er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen, indem er den Bund bekräftigen würde. Und welches Jahr war das? Das war 31 nach Christus, wo er gekreuzigt worden ist. Und dann haben wir gestern nicht mehr ausführlich besprochen, aber wenn man dann die restlichen dreieinhalb Jahre hinzuzählt, dann kommt man in das Jahr 34. Und wisst ihr, was im Jahre 34 passiert ist? Da ist Stephanus gesteinigt worden. Es war die letzte Predigt, die sozusagen an das Volk Israel als Gottesvolk gerichtet worden ist. Stephanus hat noch einmal das gesamte Alte Testament predigen wollen. Er kam aber nicht besonders weit, er kam nur bis Salomo. Und dann, als er bei Salomo angekommen war, da haben sie ihn unterbrochen, oder er hat sich vielmehr selbst unterbrochen, weil er festgestellt hat, sie hören ihm nicht zu. Sie knirschen mit den Zähnen und so haben sie ihn dann umgebracht. Und das war der Moment, wo dann die Christen verfolgt wurden, zerstreut wurden und wo das Evangelium von Jerusalem dann zu Judäa und dann nach Samaria und dann an die Enden der Welt ging. Und diese 70 Wochen, diese 490 Jahre, gehen dann von 457 vor Christus bis 34 nach Christus. Und wir haben gesagt, dass diese 70 Wochen ein Abschnitt sind, der erste Abschnitt von den 2300 Jahren. Jetzt, wenn ich von den 2300 Jahren 490 abziehe, wie viele Jahre bleiben noch übrig? Wenn ich von den gesamten 2300 Jahren die ersten 490 abziehe, wie viele bleiben noch übrig? Fast. 1810. 2300 minus 490 sind 1810. Und wenn ich vom Jahr 34 1810 Jahre weiter nach vorne rechne, wo komme ich raus? Im Jahre 1844. Das war jetzt ein Crashkurs, wie man zum Jahr 1844 kommt. Ich wollte euch nur zeigen, euch nur noch mal bewusst machen, dass dieses Jahr genauso biblisch ist wie die Kreuzigung Jesu. Habt ihr das gewusst? In derselben Prophezeiung, dieselbe Prophezeiung, die von der Taufe und von der Kreuzigung Jesu spricht, spricht auch vom Jahr 1844. Also wir haben als Bibelchristen eigentlich nur zwei Optionen. Entweder wir nehmen 1844 an, genauso wie wir Daniel 9 annehmen, oder wir lehnen es ab und müssen dann aber auch Daniel 9 ablehnen mit der ganzen Geschichte über das Leben Jesu. Die beiden Optionen hat man eigentlich nur wirklich. Und wir haben uns natürlich entschieden, als Sieben-Tags-Adventisten das Ganze anzunehmen, nicht nur Daniel 9, sondern auch Daniel 8. Und so kommen wir auf das Jahr 1844. Hat sich nicht Ellen White ausgedacht, auch nicht James White oder sonst jemand, sondern steht in der Bibel, sozusagen. Was viel wichtiger ist als das Datum, weil wie gesagt, das kann man, wenn man mathematisch einigermaßen das schnell durchrechnen kann, innerhalb von 5 Minuten errechnen. Was viel wichtiger ist die Frage, was in der Welt bringt mir dieses Datum? Warum brauche ich jetzt unbedingt diese Lehre von 1844? Da war die Enttäuschung von der Wiederkunft, genauso, ihr wisst, sie haben auf die Wiederkunft Jesu gewartet. Wisst ihr, auf welches genaue Datum sie gewartet haben?
Oktober 2.
Auf den 22. Oktober.
22.
Weißt du, welcher Wochentag das war? Mein Dienstag. Das ist völlig irrelevant, aber es ist trotzdem interessant zu wissen. Ich war es ein Dienstag. Und könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, an einem Dienstag aufzuwachen und ihr seid davon fest überzeugt, dass es der letzte Tag der Welt? Also nehmen wir mal an, jetzt rein völlig hypothetisch, okay? Also nicht, dass ihr mich falsch zitiert und sagt, Christopher sagt, in 2 Tagen geht die Welt unter. Aber nehmen wir mal an, wir wären alle davon überzeugt, weil wir das Buch Daniel studiert haben, dass jetzt am Dienstag die Welt untergeht. Oder besser gesagt, Jesus wiederkommt. Stellen wir uns das mal kurz vor, ja? Würde sich in eurem Leben was ändern, wenn ihr wüsstet, Jesus kommt am Dienstag wieder? Interessant, nicht wahr? Und könnt ihr euch vorstellen, wie diese Adventisten, die aus allen Denominationen kamen, ich war Baptisten und Methodisten und von der Christian Connection und von wo auch immer, dass die sich wirklich ernstlich vorbereitet haben, könnt ihr euch vorstellen, wie so die letzten Gottesdienste vorher waren, mit was für einem Eifer die noch ihre letzten Sünden bekannt haben, wie sie gesungen haben, wie sie sich gegenseitig ermutigt haben und ermahnt haben. Es gibt einige interessante Geschichten. Ich bin gerade dabei, das Thema Adventgeschichte sehr ausführlich zu studieren. Wir wollen bei Juul Media ein Seminar machen, ein wöchentliches Seminar zur Adventgeschichte, wird Mitte Februar beginnen. Und da gibt es einige Geschichten von Adventgläubigen, die meilenweit im Winter, 30 Meilen im Winter, marschiert sind, um einem Bekannten zu sagen, weißt du, ich habe vor 13 Jahren wieder $5 gestohlen. Weil sie das auf dem Herzen hatten. Es gab im Jahr 1844 und 43 gab es Leute, eine Frau ist aufgestanden beim Camp-Meeting, hat gesagt, ich habe vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren ein Verbrechen begangen in England, ich muss zurückgeschickt werden, ich möchte meine Strafe noch absitzen. Weil sie waren so davon überzeugt, dass alle ihre Sünden, sie müssen alles Jesus übergeben, sie können nichts zurückbehalten. Weil sie wussten, Jesus kommt bald, oder? Waren sie zumindest ziemlich sicher. Und dann kam dieser 22. Oktober, dieser Dienstag. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, an dem Tag aufzuwachen? Sie wissen, das ist das letzte Frühstück, was ihr esst. Das letzte Mal, dass ihr euch mit euren Kleidungsstücken bekleidet. Das letzte Mittagessen. Und sie haben den ganzen Tag gesungen und gehofft und gebetet. Und dann wurde es langsam schon Abend, nicht wahr? Die Sonne ging unter. Die wussten damals noch nicht, dass mit Sonnenuntergang schon ein neuer Tag beginnt, nicht wahr? Das war nur unklar. Und so haben sie gewartet bis Mitternacht, nicht wahr? Es wurde 22 Uhr und 23 Uhr. 23.30 Uhr, 23 Uhr, 40, 50, 23 Uhr, 55 und noch haben sie gehofft, nicht mehr. Und dann kam die Glocke. Bing. 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 Ich glaube, niemand von uns kann sich das vorstellen, was in diesen Herzen vorgegangen ist. Nicht mehr? Das ist ein spannendes Thema und ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, wie das dann weiterging. Wieder am nächsten Tag Hiram Edson durch das Kornfeld. Kennt ihr die Geschichte von Hiram Edson? Wie am nächsten Tag durch das Kornfeld gegangen ist und es ihm plötzlich wie Schuppen von den Augen, Schuppen von den Augen fiel. In Daniel 9 steht ja gar nicht, dass Jesus wiederkommt, Daniel 7 steht gar nicht, dass Jesus wiederkommt, sondern dass da Throne aufgestellt wurden und dass das Gericht beginnt. Und das ging dann dazu über, dass sie die Bibel studiert haben und entdeckt haben, was wirklich 1844 passiert ist. Denn 1844 ist Jesus nicht wiedergekommen, sondern er ist ins Allerheiligste gegangen, um das letzte Werk der Erlösung durchzuführen und die letzte Phase sozusagen einzuleiten, die dann in die Wiederkunft münden wird. Und das hat ein bisschen gedauert, bis man das völlig verstanden hat. Und wir wollen uns heute Gedanken machen, was das praktisch für uns, die wir jetzt schon einige Jahrzehnte zu diesem Ereignis leben, noch bedeutet. Und ich würde vorschlagen, dass wir wie jedes Mal uns kurz niederknien für ein Gebet und dann die Bibel aufschlagen, um praktische Dinge herauszufinden. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir auch an diesem Morgen zu dir kommen können, dass wir dein Wort studieren können. Hab Dank, dass wir die Zeit dazu haben. Hab Dank, dass wir die Gelegenheit dazu haben, dass wir uns frei versammeln dürfen, dass wir keine Angst haben müssen vor Polizei, wie in anderen Teilen der Welt. Hab Dank, dass wir uns Gedanken machen können über das Buch Daniel. Du hast verheißen, dass am Ende der Zeit, wenn das Buch entsiegelt werden wird, dass viele hin und her laufen werden, dass sie durch das Buch durchforschen werden, dass die Erkenntnis sich mehren wird. So bitten wir, dass wir zu diesen Verständigen gehören, die das Buch verstehen und dann andere zur Gerechtigkeit weisen können, so wie es in Daniel 12, Vers 3 steht. Hilf uns jetzt zu erkennen, was es bedeutet, einen großen Versöhnungstag zu leben. Und gib, dass wir das in unserem Leben praktisch erfahren, nach deiner Verheißung. Amen.
Amen.
Also gehen wir direkt zu dem Vers, der von 1844 spricht, in Daniel 8, Vers 14. Und ich möchte euch einfach sagen, wisst ihr, dass Ellen White sagt, dass dieser Vers, Daniel 8, Vers 14, der Grundstein und der Eckstein der gesamten Adventbewegung ist. Wir haben ja davon gesprochen, dass wir diesem Wochenende kennenlernen wollen, was ist die adventistische DNA sozusagen. Und wir haben gelernt, die adventistische DNA ist Daniel 2, 7, 8 und 9. Jesus kommt wieder, weil er unser Richter ist, weil er unser Hohepriester ist, weil er für uns gestorben ist. Das Evangelium nach Daniel beinhaltet alle Aspekte dieses biblischen Jesus. Aber für uns in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, gibt es eine besondere sogenannte gegenwärtige Wahrheit. Ist euch der Begriff bekannt, gegenwärtige Wahrheit? Mit anderen Worten, eine Wahrheit ist nicht, sie ist nicht nur wahr, sondern sie ist besonders relevant für unsere Zeit. Ich glaube, es gibt manche Wahrheiten, die nicht so relevant sind. Ich muss vorsichtig sein, also nicht, dass ihr den Eindruck bekommt, Wahrheiten sind unwichtig. Aber lasst mich folgendermaßen illustrieren. Nehmen wir mal an, ihr seid alles Franzosen, okay? Und ihr lebt in Paris im Jahre 1844, 45, okay? Könnt ihr euch das vorstellen? So am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und seit etlichen Jahren hat das Nazi-Deutschland Paris eingeschlossen und besetzt und... was habe ich gesagt, 18? 18? Entschuldigung, ja, ich war immer noch in der Patentgeschichte. Natürlich 1900, Entschuldigung, also ich bin eigentlich auch im 20. Jahrhundert. 1944, 45. Und ihr seid in dieser besetzten Zone und ihr wartet darauf, dass irgendwann mal die Deutschen besiegt werden, ja? Und dann wisst ihr, 1944, irgendwann war die Landung in der Normandie und die Franzosen, also die Auslandsfranzosen, die Engländer, die Amerikaner kamen und haben Frankreich dann, sind in Frankreich einmarschiert und haben die Deutschen Stück für Stück vertrieben. Jetzt der Tag, an dem die Franzosen oder die Alliierten vielmehr die französische Küste besetzt haben, war das ein wichtiger Tag, ja oder nein? Für euch als Franzosen? Ja, es wäre ein wichtiger Tag für euch, wenn ihr in Paris dort leben würdet, oder? Frage: Einige Monate später kommt die Nachricht, dass die alliierten Truppen an der Grenze von Paris stehen, an den Toren von Paris. Ist das eine wichtige Nachricht? Welche der beiden Nachrichten ist jetzt für euch relevanter? Die zweite. Die andere ist immer noch wahr, nicht wahr? Aber wenn ihr jetzt die Nachricht bekommt, die Franzosen stehen vor den, oder die Alliierten stehen vor den Türen von Paris, was werdet ihr euren Nachbarn sagen? Werdet ihr sagen, übrigens, die Alliierten sind gelandet in der Normandie? Ihr werdet sagen, die stehen schon vor den Toren von Paris, weil damit impliziert ist, all die anderen Wahrheiten, die es auch gibt, dass sie nämlich schon gelandet sind, dass sie Fortschritt gemacht haben, sind impliziert. Wenn ihr jetzt sagen würdet, es reicht einfach aus, zu sagen, naja, sie sind schon mal gelandet in Frankreich, dann würdet ihr zwar eine Wahrheit verkünden, aber nicht die Wahrheit, die gegenwärtige Wahrheit für die Zeit, für den Tag. Und so ist es mit Daniel 8, Vers 14. Dass Jesus von unserem Kreuz gestorben ist, ist eine Wahrheit. Und dass Jesus unser Hohepriester schon seit fast 2000 Jahren gewesen ist, ist eine Wahrheit. Aber die gegenwärtige Wahrheit ist, dass er fast mit dem Dienst zu Ende ist. Dass er an der Tür steht. Und wenn wir diese Wahrheit richtig predigen, dann weiß jeder, dass das impliziert, dass er auch für uns gestorben ist. So wie es impliziert, dass wenn die Alliierten vor Paris stehen, es impliziert, dass sie vorher gelandet sind. Wenn wir das verstanden haben, verstehen wir, warum gegenwärtige Wahrheit nicht das Kreuz ausschließt, sondern das Kreuz einschließt. Viele Adventisten haben das falsch verstanden. Sie haben geglaubt, naja, das ist entweder jetzt 1844 ohne das Kreuz und das muss man sich jetzt entscheiden. Nein, nein. Es sind Schritte, die sich intensivieren. Und wenn wir über Daniel 8, Vers 14 sprechen, dann meinen wir diese gegenwärtige Wahrheit, dass Jesus ins Allerheiligste eingetreten ist, um das letzte Werk zu vollführen, was impliziert, dass er vorher schon unser Hohepriester gewesen ist, was impliziert, dass er vorher von unserem Kreuz gestorben ist. Ansonsten würde diese gegenwärtige Wahrheit keinen Sinn machen. Lasst uns mal lesen in Daniel 8, Vers 14. Deswegen ist dieser Vers so unglaublich wichtig für unsere Zeit. Es heißt, er sprach zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Habt ihr eine andere Übersetzung von dem Vers? Gereinigt werden, was ist das noch? Gibt's noch eine? Geweiht, gerechtfertigt. Also dieses hebräische Wort Nitzdak, das kann eine ganze Reihe von Dingen bedeuten. Es kann bedeuten gereinigt, gerechtfertigt, wiederhergestellt. Und in seiner Grundbedeutung weist es letztendlich auch zurück auf den großen Versöhnungstag. Wisst ihr, wo der große Versöhnungstag beschrieben wird? In welchem Kapitel in der Bibel wird der große Versöhnungstag beschrieben, wo der Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste ging? In 3. Mose 16 und in einem anderen Kapitel auch noch in 3. Mose 23. Wir wollen aus Zeitgründen jetzt mal zu 3. Mose 23 gehen und uns einige kurze Gedanken machen, was dort gesagt wird. Denn wenn es wahr ist, dass seit 1844 der große himmlische Versöhnungstag stattfindet, dann können wir etwas lernen von dem irdischen Versöhnungstag, was wir tun sollten, praktisch, in unserem Leben. 3. Mose 23. Und dort lesen wir ab Vers 26. Dort heißt es, und der Herr redete zu Mose und sprach, am 10. Tag in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Das soll euch eine was sein? Was soll es sein? Eine? Was steht bei euch? Ein feierlicher Sabbat, ja? Eine heilige Versammlung. Steht bei euch auch eine heilige Versammlung? Was bedeutet eine heilige Versammlung? Das bedeutet, dass Gläubige, ganz einfach, zusammenkommen. Der große Versöhnungstag war ein Tag, wo die Gläubigen alle sich in einer Gruppe fanden. Sie kamen zusammen. Mit anderen Worten, Leben in 1844 bedeutet, zu einer Gruppe zusammenzukommen. Es bedeutet, sich in dieser einen Gruppe, die den großen Versöhnungstag feiert, zu finden. Und das ist der eigentliche Grund, warum Gott eine Bewegung in die Welt gesetzt hat, die aus allen Nationen, aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen und auch aus allen Religionen und Konfessionen herausruft und sagt, kommt heraus aus ihr, mein Volk, kommt in diese eine Gruppe, die diesen großen Versöhnungstag erlebt. Eine heilige Versammlung. Jetzt, das ist ein wichtiges Thema, weil es gibt manch einen, der 1844 gut erklären kann, der aber meint, ich muss meine eigene Gemeinde starten. Schon mal erlebt? Ich kann nicht mehr mit der großen Gruppe zusammen Gottesdienst feiern, ich muss jetzt meinen eigenen kleinen Hausgottesdienst, meine kleine eigene Gruppe gründen, meine kleine Absplitterung, meine kleine Splittergruppe. Aber wenn wir 3. Mose 23 richtig verstehen, wird uns deutlich, dass Gott niemals vorgesehen hat, dass am großen Versöhnungstag hier eine kleine Gemeinde und dort eine kleine Gemeinde und dort eine kleine Kirche und dort eine Denomination und dort noch eine kleine Absplitterung, sondern dass es eine Gemeinschaft sein sollte. Auf welche Einheit sollte diese Gemeinschaft basieren? Was meint ihr? Auf welche Einheit sollte diese Einheit basieren? Weil heute reden ja viele Christen von Einheit. Auf welcher Basis sollte das basieren? Ja? Wahrheit? Ja? Noch konkreter? Du hast natürlich recht. Ja, noch, ihr habt vollkommen recht, noch konkreter. Sehr gut, noch konkreter. Sehr gut, noch konkreter. Weil das sind alles Dinge, die auch die allermeisten Christen, die auch für eine Einigung sind, auch mittragen würden und sagen, ja, das ist auch unsere Basis. Ja. Den großen Versöhnungstag. Denn alle, die hier zusammenkamen, kamen, um den großen Versöhnungstag zu feiern, richtig? Das heißt, die Einheit, die Gott sich wünscht für die Zeit nach 1844, ist eine Einheit von Christen, alle Denominationen, die zusammenkommen in dieser einen Bewegung, die verstehen, dass sie in einem großen Versöhnungstag leben. Das ist der Grund, warum es die Siebenten-Tags-Adventisten gibt. Ihr wisst, die Siebenten-Tags-Adventisten sind keine neue Kirche, obwohl wir natürlich organisationstechnisch Kirche heißen, ist auch gut so. Aber wir sind nicht noch eine weitere Denomination unter vielen, ein weiteres Angebot für alle diejenigen, die vielleicht lieber Sabbat feiern als Sonntag. In Gottes Augen sind wir diese eine Gruppe, die alle zusammenruft, die den großen Versöhnungstag verstehen und erleben wollen und darin leben wollen, um sich vorzubereiten auf Jesu Kommen. Eine heilige Versammlung. Nicht nur eine Versammlung, eine heilige Versammlung. Was können wir noch lernen in Vers 27? Es soll eine heilige Versammlung sein. Was sollen wir noch tun? Vorbereiten? Ja, was steht da genau? Diese Vorbereitung wird genau beschrieben. Was steht dort? Fasten, ja. Fasten was?
Halten.
Und
Fasten und dann halten.
Ja? Hat jemand noch eine andere Übersetzung außer Fasten? Demütigen, ja? Weil Fasten klingt so, naja, also Fasten ist natürlich richtig, das ist ja auch gemeint, aber Fasten meint nicht, dass ich einfach nur jetzt aufhöre zu essen. Das ist noch nicht unbedingt Fasten. Es gibt viele Menschen, ihr wisst was, was sagt die Bibel, was ist echtes Fasten? Kennt ihr ein Kapitel, das über das Fasten spricht, die Bibel?
Loslassen.
Es gibt ein Kapitel, das spricht über das Fasten am großen Versöhnungstag. Fast, Jesaja 58, schlag mir auf. Jesaja 58, und ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, da können wir durch das ganze Kapitel gehen. Jesaja 58 spricht über dieses Fasten am großen Versöhnungstag. Wenn ihr etwas ganz Spannendes tun wollt, studiert mal das ganze Kapitel Jesaja 58. Dort wird genau beschrieben, was Gott sich eigentlich wünscht, was er meint mit die Seele demütigen, mit Fasten am großen Versöhnungstag. Jesaja 58, da geht es los mit Rufe aus voller Kehle. Halte nicht zurück, da geht es um den lauten Ruf, nicht wahr? Aber eine klare, deutliche Botschaft. Wir sollten also, sind also gerufen, seit 1844, eine klare, deutliche Botschaft zu geben, die, wie es der Vers 1 sagt, auch darin besteht, dass wir Sünde beim Namen nennen. Wenn wir das sehen, Vers 1, da heißt es, erhebe deine Stimme wie ein Schofachhorn und verkündige meinem Volk seine Übertretung und dem Haus Jakob seine Sünde. Am großen Versöhnungstag ist nicht die Zeit, Sünde unter den Teppich zu kehren und sagen, naja, wollen wir mal drei Augen zudrücken, das ist nicht so schlimm. Es ist der Tag, an dem in Liebe Sünde beim Namen genannt werden soll. Und womit wird das verglichen, diese klare, deutliche Botschaft, womit wird sie verglichen an dem Vers? Schaut in den Vers. Wie wird das beschrieben? Erhebe deine Stimme.
Schone nicht.
Vielleicht schonungslos sozusagen, aber es gibt ein interessantes Detail, was uns hilft, das besser zu verstehen. Wie soll man die Stimme erheben? Steht das bei euch?
Wie ein Horn,
wie ein Schofachhorn. Steht das bei euch auch? Ein Schofachhorn? Oder eine Posaune, okay. Also Posaune ist eine Übersetzung von eigentlich Schofachhorn. Ihr wisst, damals gab es noch keine Posaunen, so mit Zug und Blech. Damals gab es diese großen Hörner, die man reingeblasen hat. Das waren die Posaunen damals. Woher hatte man diese Schofahörner bekommen? Woher bekommt man so ein Schofahorn?
Von einem
Schaf mit Hörnern. Frage. Wofür steht ein Horn normalerweise in der Bibel? Oder so? Was soll das ausdrücken, so ein Horn?
Königtum,
Kraft, nicht wahr? Je größer das Horn, desto größer. Ihr wisst, früher die antiken Herrscher, die haben sich die Hörner an den Kopf getan. Und je größer das Horn, desto stärker war der Herrscher. Es steht also für Kraft und für Königtum und für Königreich. Aber woher bekommt man so ein Horn? Von einem Tier, habt ihr gesagt? Von einem Tier, das vorher gestorben ist, nicht wahr? Das heißt, wann immer ich ein Schofahorn in der Hand habe, ist vorher ein Tier gestorben, damit ich dieses Schofahorn in der Hand haben kann. Das heißt, seine Stimme zu heben wie ein Schofahorn ist ein versteckter Hinweis darauf, dass wir eine Botschaft zu predigen haben, die damit zu tun hat, dass ein Tier gestorben ist. Ein Widder. Wisst ihr, wo das erste Mal ein Widder gestorben ist in der Bibel? Bei Abraham. Der Widder, der dort für Isaac stirbt. Nicht wahr? Ein Symbol dafür, dass jemand für die Menschheit sterben wird. Und wisst ihr, woran sich der Widder festgehalten oder woran der Widder gefangen genommen worden ist? Verheddert hat? An den Hörnern. Wisst ihr, was die Bibel sagt in 1. Mose 22, dass er sich im Unterholz an den Hörnern am Holz an den Hörnern verheddert hat und nicht weiter konnte. Das ist ein interessantes Bild, wenn man daran denkt, dass Jesus Christus am Holz hing. Nicht wahr? Jedenfalls, wenn wir daran denken, dass wir unsere Stimme erheben sollen wie ein Schofahorn, heißt es nicht, dass wir schonungslos einfach jemanden niederdrücken sollen, sondern wir sollen die ganze Kraft und das ganze Königreich des Evangeliums predigen. Wir sollen das Reich Gottes predigen in all seiner Kraft. Und mit dieser Botschaft, mit dem Wissen, dass da ein Widder für uns gestorben ist, Jesus Christus sozusagen, können wir jetzt auch die Sünden beim Namen nennen. Seht ihr, dass das ein Unterschied ist, als wenn ich nur die Sünden beim Namen nenne? Wenn ich nur sage, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, dann ist das nicht das Evangelium. Weil das Evangelium, insbesondere in der Zeit von 1844, ruft uns auf, auch ihr Lieben, in der Gemeinde die Kraft des Evangeliums zu verkündigen. Und wenn ich glaube, dass das Evangelium meine Kraft hat, dann traue ich mich auch, vielleicht in aller Liebe meinem Nächsten zu sagen, hast du schon mal probiert an dieser Sache, das Jesus zu übergeben? Lass mir dir zeigen, was ich gefunden habe, was die Verheißung Gottes sagt. Es ist Zeit, uns gegenseitig anzureizen zu guten Werken. Das ist ein ganz praktischer Punkt aus dem großen Versöhnungstag. Wenn wir im großen Versöhnungstag leben, müssen wir die Botschaft mit Kraft predigen und dürfen auch nicht zurückschrecken, wenn wir mal eine brisante Botschaft zu predigen haben. Schauen wir weiter. Was gibt es noch? Wir können nicht alle Verse hier lesen, aber was könnt ihr noch in dem Kapitel sehen? Was ist wichtig an diesem großen Versöhnungstag, wo dieses Fasten stattfinden soll? Ja, schaut mal, was in Vers 2 steht. Sie suchen mich Tag für Tag, begehren meine Wege zu kennen, wie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Sie verlangen von mir gerechte Urteile, begehren die Nähe Gottes. Gott spricht hier von Menschen, die Gott suchen, die Bibel studieren, die jeden Sabbat in die Gemeinde kommen. Und er sagt, verkündet ihre Sünden. Seht ihr das? Es geht nicht um Moab oder Edom oder die Menschen dort draußen. Geht es um die Gemeinde. Und dann zitiert er diese Frage von ihnen, Vers 3. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Und Vers 4 macht ganz deutlich, siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und reinzuschlagen mit gottloser Faust. Ist der große Versöhnungstag, ein Tag, um zu zanken? Ein Tag, um zu streiten? Dann darf ich mit aller Vorsicht die Frage stellen, warum es so viel Zank und Streit in der Adventgemeinde gibt? In der Adventgemeinde? Warum gibt es so viel Zank und Streit, wenn Gott sagt, ich möchte nicht, dass am großen Versöhnungstag gezankt und gestritten wird?
Weil viele meinen, wir sind keine Einheit.
Ja, seht ihr? Gott spricht explizit, er sagt, ihr könnt so viel fasten, wie ihr wollt, ihr könnt Lieder singen, wie ihr wollt, ihr könnt beten und Predigten hören und die Daten 1844 rauf und runter rechnen, solange ihr euch gegenseitig bezankt und streitet und schlecht übereinander redet. Das heißt, später in Vers 8, glaube ich, ist es, in Vers 9, wenn du das Fingerzeigen wegtust, das unheilvolle Reden, all diese Dinge verhindern den Segen Gottes. Es verhindert, dass wir wirklich den großen Versöhnungstag so erleben, wie es sein sollte. Du hattest dich gemerkt.
Vor Jahren habe ich mir mal bei diesem Kapitel aufgeschrieben. Kapitel 58 wendet sich gegen eine Religion, die keine Auswirkung auf die zwischenmenschlichen Beziehungen hat.
Ja, das ist sehr richtig, denn Jesaja 58 spricht davon, wie sie sich selbst kasteien, wie sie alles richtig machen, wie sie immer nur das Richtige essen und davon auch nicht zu viel und sich fragen, warum hört Gott uns nicht, warum kommt er nicht wieder? Und Gott sagt, ich kann nicht euch segnen, solange ihr euch untereinander nicht versteht, solange ihr untereinander streitet, zankt, euch so unchristlich benehmt. Wisst ihr, es gibt ich komme ein bisschen rum in Adventgemeinden und wisst ihr, dass eines der größten Probleme unser unchristliches Verhalten ist? Da gibt es die einen, die lehnen die manche adventistischen Lehren ab, da gibt es andere, die stehen zu allem dazu, aber was beide Gruppen manchmal eint, ist ihr unchristliches Verhalten untereinander, nicht wahr? Weiß nicht, ob ihr wisst, wovon ich spreche. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich davon überzeugt bin, dass mein Standpunkt die Wahrheit ist, und es übrigens nicht verkehrt, manche haben Angst davor zu sagen, mein Standpunkt ist die Wahrheit. Ellen White sagt, wir haben die Wahrheit, so wahr Gott lebt. Es ist nicht verkehrt zu wissen, dass wir die Wahrheit haben, denn wenn wir Jesus haben, haben wir die Wahrheit. Ja, sonst nicht davor Angst haben. Aber wenn ich wirklich von meinem Herzen überzeugt bin, dass ich die Wahrheit habe, dann kann ich ganz friedlich und ganz freundlich mit demjenigen sprechen, der vielleicht einen anderen Standpunkt hat. William Miller hat, wenn er Gegenpositionen an den Kopf geworfen bekommen hat, hat er immer ganz freundlich zugehört und gesagt, schau mal, hast du biblische Argumente dafür? Ich höre mir das einfach mal an. Warum streiten wir uns so viel? Warum gibt es so viel Zank? Und böses Blut. Bruder X, hast du gehört, was er getan hat? Also was Schwester Y da letztens getragen hat im Gottesdienst, das geht ja auf keine Kuh. Das klingt dann auch noch so sehr fromm, nicht wahr? Das hat was ganz praktisch zu tun mit dem großen Versöhnungstag. Wir können noch so viel wissen über 1844, wenn wir das nicht umsetzen, dann haben, sind wir am Ziel vorbeigelaufen. Ja?
Das ist die Botschaft von Johannes 17. Denn Jesus sagt, die Welt wird erkennen, nicht an dem vielen Predigen, sondern an unserem Benehmen und an unserem.
Ganz genau. Es wird an unserem Charakter wird deutlich. Nicht an unseren Worten. Ich möchte euch ganz kurz was zeigen noch. Schaut mal mit mir in Offenbarung. Lasst mal euren Finger in Jesaja und geht mit mir zur Offenbarung. Offenbarung 14. Kennt ihr, oder? Offenbarung 14 ist euch gut bekannt. Dreifache Engelsbotschaft. Ich möchte euch ganz kurz was zeigen hier, weil es zum Thema passt. Und dann gehen wir weiter. In Vers 6 heißt es, und ich, was ist das nächste Verb? Sah einen Engel. Jetzt, wer ist der Engel? Das sind wir, wir sind die Engel, wir sind die Botschafter, die die Botschaft predigen. Und dann in Vers 7 heißt es, der sprach mit lauter Stimme. Jetzt, was hat Johannes zuerst erlebt? Hat er ihn zuerst gesehen oder erst gehört? Johannes hat den Engel erst gesehen und dann gehört. Ist euch das aufgefallen? Erst hat er den Engel gesehen und dann hat er ihn gehört. Ich glaube, hier ist ein versteckter Hinweis, wie wir die Drache Engelsbotschaft präsentieren sollten. Ich glaube, die Menschen sollten sie zuerst sehen, bevor sie sie hören. Sollen die Menschen die Botschaft hören, ja oder nein?
Ja.
Definitiv. Aber wisst ihr, dass die meisten Menschen sie erst dann hören wollen, wenn sie sie vorher gesehen haben? Wenn die Menschen die Dreifache Engelsbotschaft in deinem Leben sehen, werden sie viel offener sein, es auch zu hören. Es reicht nicht nur aus zu sprechen hinterm Vorhang, wir müssen sie sichtbar machen, die Botschaft. Und das ist damit, hat damit zu tun, was du gesagt hast. Jetzt, wir sehen also, dieser große Versöhnungstag ist ein Tag, wo nicht einfach nur Jesus ins Allerheiligste ging, sondern wo einige Dinge jetzt ganz besonders wichtig sind für die Gemeinde. Unter anderem dieses wahre Fasten, was in Jesaja 58 ausgeführt wird, dass wir uns um unsere Mitmenschen kümmern sollten, dass wir die Botschaft in Liebe, aber in Vollmacht predigen sollten. Wenn ihr das weiter studiert, werdet ihr feststellen, dass dort insbesondere das medizinische Missionswerk angesprochen wird, dass wir uns um die Sorgen und Nöte, die Krankheiten der Menschen kümmern sollten. Und dann endet das ganze Kapitel mit dem Sabbat, nicht wahr? Mit der Sabbatreform. Ganz wichtiges Kapitel für unsere Zeit. Aber wir wollen noch ein paar andere praktische Punkte anschauen. Nehmen wir jetzt mal ganz kurz zur Offenbarung 11 gehen, wo auf diesen Moment hingewiesen wird, als Jesus in das Allerheiligste ging. Schauen wir mal in Offenbarung 11, Vers 19, diesen Vers an. Offenbarung 11, Vers 19, und heißt es, und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die was wurde sichtbar? Die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Das ist dieser Moment, wo die Tür aufgeht, nicht wahr, zum Allerheiligsten, und jetzt die Bundeslade sichtbar wird. Und das war der Moment, wo nach 1844 irgendwann die Adventisten verstanden haben, da gibt es eine Bundeslade im Himmel, die was enthält. Was war in der Bundeslade drin?
Gesetz.
10 Gebote. Aber interessanterweise ist das, was Johannes hier sagt, nicht, und ich sah die 10 Gebote in der Bundeslade, sondern er sagt allgemein die Bundeslade, denn die Bundeslade enthielt noch mehr. Was enthielt sie denn noch? Den Krug mit Manna und? Den Stab Aarons. Jetzt lass uns mal kurz Gedanken machen, was ist die praktische Bedeutung für uns? Erstmal, dass es sich um eine Bundeslade handelt. Was hat die Bundeslade für eine praktische Bedeutung für dein Leben? Was heißt das Wort Bundeslade? Warum heißt die Bundeslade Bundeslade? Da ist ein Bund geschehen. Jetzt, was für ein Bundeslade geschehen?
Gesetzgebung.
Wir haben gestern schon kurz darüber gesprochen. Was ist der Bund? Wie viele Bünde gibt es in der Bibel?
Zwischen zwei Personen.
Ja, es gibt ein Bund zwischen zwei Personen. Der erste Bund, den es gab in der Bibel, war zwischen wem? Steht nicht explizit, dass es ein Bund war, aber wir wissen, dass es ein Bund war. Zwischen Adam und Eva. Der Ehebund. Das war die erste Verbindung von zwei Menschen. Das ist ein Bund, ja? Wir sprechen von dem Ehebund. Und das war dieses, sie erkannten einander. Nicht wahr? Könnt ihr hin, dass wir gestern gesagt haben, was der neue Bund ist? Der neue Bund besagt, dass wir erstens, Hebräer 8, Vers 10, das Gesetz Gottes wo haben? In unserem Herzen, in unserem Sinn. Und zweitens, dass wir den Herrn direkt erkennen. Dass wir eine direkte, persönliche, intime Beziehung zu Jesus haben. Das sind die beiden Hauptaspekte des neuen Bundes. Jetzt, was ist der alte Bund im Gegensatz dazu? Was ist der alte Bund? Nicht das Alte Testament. Nein. Das ist das, was die meisten. Also, habt ihr schon gehört? Alter Bund, Altes Testament, Neuer Bund, Neues Testament?
Die Beschreibung hat was mit zu tun gehabt.
Ja. Wo wurde der neue, wo wurde der alte Bund gegeben?
Am Berg Sinai.
Was war das Wesen des alten Bundes? Der neue Bund war das Gesetz auf Herztafeln. Was war der alte Bund? Steintafeln. Was ist das gleiche Gesetz? Das gleiche Gesetz. Das heißt, im neuen Bund, alten Bund geht es nicht um verschiedene Gesetze, es geht nur, wo das Gesetz ist. Im alten Bund ist es auf Steintafeln, im neuen Bund ist es auf Herzenstafeln. Im neuen Bund gibt es keinen Vermittler zwischen mir und Jesus, gibt es direkten Kontakt. Wie war es im neuen Bund, im alten Bund? Da gab es einen Vermittler. Jetzt möchte ich eine interessante Frage stellen. Welcher von den beiden Bünden ist älter? Der alte oder neue? Machen wir eine Abstimmung. Wer sagt, der Alte ist älter? Thomas hat darüber gepredigt? Ah, gut, dann.
Ohne den alten Bund hätte es keinen neuen gegeben.
Also welche, was war zuerst da? Das Gesetz im Herz oder das Gesetz auf Stein? Bei Adam und Eva. Der neue Bund ist tatsächlich älter als der alte. Das sagt Galater ganz deutlich. Er sagt, die Verheißungen des neuen Bundes auf Christus, Galater 3, sind 430 Jahre, schon mindestens 430 Jahre älter als der alte Bund. Jetzt, warum heißt er denn neuer Bund? Wisst ihr, dass Jesus mal sagt, ich gebe zu den Jüngern, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander? War das ein neues Gebot? Nee, war eigentlich ziemlich alt. Es war viel älter als die anderen Gebote, aber es wurde neu aufgelegt, weil es fast in Vergessenheit geraten war, sozusagen. Es war neu für sie. Und so ist auch der neue Bund in gewisser Weise neu dann für die Menschheit gewesen, weil sie ihn fast vergessen hat. Aber der neue Bund ist älter als der alte. Jetzt möchte ich euch eine interessante Frage stellen. 2. Mose 20. Ihr wisst, was in 2. Mose 20 ist, nicht wahr? Ist 2. Mose 20, gehört das zum alten oder zum neuen Bund? Meine Frage ist ganz einfach. Alter oder neuer Bund? Wir machen jetzt eine Abstimmung. Wer sagt alter Bund? Also, jeder muss jetzt eine Meinung haben, okay? Die Engel hassen es, wenn wir unentschieden sind. Ja, wir haben schon alles gesagt, was notwendig ist. Also, einfach nur mal ein Stimmungsbild. Ihr werdet nicht verloren gehen, wenn ihr jetzt eine falsche Meinung da sagt, okay? Von dem, was ihr bisher so verstanden habt oder gedacht habt, gehört 2. Mose 20 zum alten oder zum neuen Bund? Also wer sagt alter Bund? Wer sagt neuer Bund? Hey, das ist interessant. Wer sagt, ich habe absolut keine Ahnung.
Die gehören zu zwei, alle beiden.
Schaut, was war nochmal der neue Bund?
Das Gesetz aufs Herz.
Das Gesetz aufs Herz. Was ist der alte Bund? Das Gesetz auf Stein. Wurde 2. Mose 20 gegeben, um das Gesetz... Wurde 2020 auf Stein gegeben, ja oder nein?
Ja.
Nein. 2020 fängt wie an? Nein. Wir fangen immer in Vers 2 an, wir lesen die Vers 1. 2020 heißt Vers 1. Und Gott redete alle diese Worte und sprach. Standen die auf Steintafeln 2020? Nein, die Steintafeln kamen viel später. Die Steintafeln kamen etliche Kapitel später. Jetzt passt auf, was passiert ist. Gott redete alle diese Worte und sprach. Und wie hat er gesagt? Hat er gesagt, ihr seid mein Volk? Hat er das gesagt? Ihr sollt die 10 Gebote halten? Hat er das gesagt? Was hat er gesagt? Ich bin der Herr? Dein Gott. Dein Gott. Der ich dich aus Ägypten herausgeführt habe. In 2. Mose 20 am Berg Sinai wollte Gott eine ganz enge Beziehung zu seinem Volk. Er sprach direkt zu ihren Ohren, direkt zu ihrem Herzen, direkt zu ihrem Sinn. Er wollte, dass diese Worte in ihren Sinn kommen. Ich bin der Herr. Wisst ihr warum? Was sagt die Bibel? Wessen das Herz voll ist, dessen geht es?
Der Mund.
Habt ihr schon mal erlebt, dass ihr so begeistert von einer Sache wart, so völlig überströmt, dass ihr kaum an euch halten konntet, ihr wolltet deinem Ehepartner was sagen und der kommt jetzt nach Hause und der macht jetzt eine lange Vorrede oder sprudelt er raus? Sprudelt raus, oder? So. Als Gott das Volk Israel kommen sah, es kommt an den Berg Sinai, Gott. Er ist etwas in seinem Herzen. Hat er eine lange Vorrede gemacht? Erstmal so, okay, schön, dass ihr da seid. Jetzt mal erstmal ein paar Benimmregeln hier am Berg Sinai. Ich zeige euch mal, wo die Klos sind. Nein, es sprudelt etwas aus ihm heraus. Was sprudelt aus ihm heraus? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Mit anderen Worten, was ich sagen will, die 10 Gebote waren das, was in seinem Herzen sind. Die 10 Gebote sind das, was in seinem Herzen sind. Deswegen sagt die Bibel, dessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Er konnte sie nicht an sich halten. Er hat die 10 Gebote gleich sofort gesagt. Es war in seinem Herzen. Gottes Herz, in Gottes Herz schlagen die 10 Gebote. Warum möchte also Gott, dass seine Gebote auch in unserem Herzen sind? Was meint ihr? Warum möchte er, dass seine Gebote auch in unserem Herzen sind? Weil dann unser Herz im gleichen Takt schlägt wie sein Herz. Und wie nennt man das, wenn zwei Herzen im gleichen Takt schlagen?
Liebe.
Deswegen sagt die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Schon gehört, dass Leute Liebe und Gesetz auseinander dividieren und sagen, das ist Gesetzlichkeit, das ist Liebe. Rede nicht so viel über das Gesetz, rede lieber über die Liebe. Ja, Moment mal, das Gesetz Gottes ist der Ausdruck von Gottes Liebe. Und wenn wir Gottes Gebote halten aus Liebe, dann ist das genau das, was er sich wünscht, dass die Herzen im gleichen Takt schlagen. Das ist der Bund, den er sich wünscht. Aber wisst ihr, was das Volk gesagt hat, als Gott am 2. Mose 20 die 10 Gebote gibt? Was haben sie gesagt? Schaut mal mit mir. In 2. Mose 20, das ist so interessant. Ihr werdet sehen, wie praktisch das für unser Leben ist. In 2. Mose 20, als Gott all diese Dinge ganz praktisch direkt zu ihren Ohren, direkt zu ihrem Herzen sagt, was sagen sie in Vers 19? Und Vers 18, das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner, den rauchenden Berg. Übrigens, warum war da so viel Feuer? Wisst ihr, warum so viel Feuer da war? Wisst ihr, was das Feuer ist, Herr Liebe? Hohelied 8, Vers 6 sagt, dass das Feuer ein Symbol für die Liebe ist. Die Bibel sagt, Liebe ist die Flamme des Herrn. Denn Liebe vernichtet Sünde, richtig? Und Gott ist die Liebe und Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er verzehrt die Sünde. Und Gott kommt in all seiner Liebe herab. Übrigens ein toller Punkt, wenn man über das Feuer nach den 1000 Jahren redet. Gott kommt in all seiner Liebe herab und deswegen kommt da Feuer, nicht wahr? Aber was sagen die Israeliten? Übrigens, ist es möglich, inmitten des Feuers zu leben? Ohne verzehrt zu werden?
Ja.
Die Freunde und der brennende Dornbusch, nicht wahr? Der brennende Dornbusch ist ein Symbol für Heiligkeit. Denn Gott sagt schon, ja, dieser brennende Dornbusch, er ist nicht verzehrt, denn er ist heilig. Ein Symbol dafür, dass wenn wir heilig sind, können wir in der Gegenwart Gottes sein, der ein verzehrendes Feuer ist, in der Liebe Gottes und werden nicht verzehrt. Warum? Weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen, wie Römer 5, Vers 5 sagt, und in unserem Herzen die Sünde verzehrt. Die Liebe Gottes verzehrt die Sünde. Und wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen sie in unser Herz, damit es dort die Sünde verzehrt, oder wir lassen es nicht in unser Herz und werden dann später mit der Sünde verzehrt. Die beiden Optionen gibt es. Die Liebe Gottes ist ein Feuer. Und als das Volk dieses Feuer sieht, das jetzt ganz nah an sie herankommt, was sagen sie in Vers 19? Diese Liebe Gottes, die sie umfassen will, Vers 19. Er sprach zu Mose, rede du mit uns. Und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Die sagen, das ist uns ein bisschen zu nahe, wie Gott uns kommt. Das ist uns, also das wollen wir nicht. Die Beziehung ist uns zu eng. Wir wollen lieber einen dazwischen haben, einen, der uns sagt, was wir tun sollen. Das Volk Israel wollte eine Beziehung auf Distanz. Erlebt, dass ihr ganz verliebt seid in jemanden und ihr macht ihm den Antrag, lass uns doch zusammen eine Beziehung haben. Die andere Person sagt, naja, ist mir ein bisschen früh jetzt, lass uns mal erstmal, vielleicht schreiben wir uns ein bisschen, ja, aber noch keinen direkten Kontakt. Könnt ihr vorstellen, dass Gott ein bisschen enttäuscht war? Aber ist es nicht schön, dass Gott trotzdem auf sie eingegangen ist und gesagt hat, okay, dann schreiben wir es erstmal auf. Auch wenn es noch nicht gleich in euer Herz kommt, dann schreiben wir es auf Steintafeln. Und das ist der Grund, warum Gott die Steintafeln gegeben hat. Das ist der Grund, warum er den alten Bund eingerichtet hat. Weil das Volk noch nicht bereit war für so eine enge, tiefe Beziehung zu Jesus. Ja, sie waren froh darüber, dass Gott sie aus Ägypten rausgeführt hat, aus der buchstäblichen Sklaverei. Aber dass er die gleichzeitig aus der symbolischen Sklaverei der Sünde befreien wollte, das war ihnen ein bisschen unangenehm. Ich habe erlebt, dass ihr gemerkt, je näher ich Gott komme, desto mehr muss ich aufgeben. Desto mehr möchte Gott von mir mich reinigen. Das ist eigentlich manchmal fast ein bisschen zu viel, oder? Weil man an der einen oder anderen Sünde noch gern festhalten möchte. Und das war die Situation der Israeliten. Sie haben plötzlich gemerkt, wenn wir Gott ganz an uns heranlassen, in unser Herz lassen, dann können wir nicht gleichzeitig an unseren Sünden festhalten. Und so wollten sie lieber eine Beziehung auf Distanz. Meine Frage ist, glaubt ihr, wir können heute noch im alten Bund leben? Aber hallo, ich glaube, die allermeisten leben im alten Bund. Wisst ihr, was der alte Bund ist? Der alte Bund sagt uns, das ist die Wahrheit. Steht alles auf Stein. Aber der neue Bund tut es aus Liebe. Der alte Bund ist wie eine, stell dir vor, ihr seid in der Wüste. Der alte Bund ist wie ein Schild, das da sagt, in 30 Kilometern ist eine Oase. Es ist nichts verkehrt mit der Information, aber wird man davon, also kann man seinen Durst mit diesem Schild stillen? Nein, es ist nur ein Hinweis da, wo die Wahrheit zu finden ist, nicht wahr? Ich muss zur Quelle gehen, um zu trinken. Es reicht nicht zu wissen, wo die Quelle ist. Die allermeisten von uns wissen, wo die Quelle ist. Sie wissen alle genauen Informationen. Aber wer alle Informationen richtig weiß, aber nicht keine tiefere Erfahrung mit Gott hat, lebt nur im alten Bund.
Der Buchstabe tötet.
Der Buchstabe, das ist der Buchstabe des Gesetzes. Jetzt nur für diesen Vers. Ist es schlimm, dass der Buchstabe tötet? Ja oder nein? Ist es eine gute oder eine schlechte Sache, dass der Buchstabe tötet? Der Text in 2. Korinther 3 sagt ganz deutlich, dass es ein herrlicher Dienst ist. Denn ohne den Buchstaben weiß ich gar nicht, dass ich eine Oase brauche. Ja? Ohne den Buchstaben, der tötet, der mir deutlich macht, du hast einen Bedarf, du brauchst etwas. Ohne den Buchstaben werde ich niemals zum Geist kommen. Der Buchstabe des Gesetzes zeigt mir, ich bin Sünder. Das sagt Paulus ganz deutlich. Ohne das Gesetz hätte ich nicht mal erkannt, dass ich Jesus brauche. Als ich das Gesetz erkannt, als ich wirklich verstanden habe, dass ich Sünder bin, als der Buchstabe mich getötet hat, da konnte Christus mich lebendig machen. Und das ist der entscheidende Punkt. Paulus sagt, ich sterbe täglich und werde täglich dadurch natürlich wieder lebendig. Ich erkenne durch den Buchstaben, was ich brauche und mein eigenes Ich stirbt und Christus durch den Heiligen Geist kann von mir Besitz ergreifen und kann in mir mich verändern. Das ist die ganze, wenn ihr 2. Korinther 3 lest, ist das der ganze Punkt, den er macht. Genau.
Und dein Geist ist die
Praxis. Das ist genau das, was ich sage. Aber die Theorie ist nicht schlecht. Die Theorie ist nicht schlecht.
Die
Theorie
ist nicht stehen bleiben.
Ganz genau. Und das ist das Problem, das ist, was die Juden hatten. Die Juden waren bei der Theorie stehen geblieben. Sie standen an dem Schild, wo stand Oase, und wollten nicht zur Oase gehen. Das war das Problem der Juden. Sie standen an dem Schild und sagten, wir wollen die Oase nicht, wir haben ja schon das Schild. Das ist das, was Jesus sagt. Er sagt, ihr erforscht die Schriften und glaubt in dem, was zu haben. Ewiges Leben. Und sie sind es, die von mir zeugen, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen. Ihr steht vor dem Schild, wisst, was draufsteht und wollt nicht zurück dahin gehen. Und ich glaube, das ist etwas, was auch uns passieren kann. Wir wissen, was die Wahrheit ist. Wir wissen genau, dass Jesus uns allerheiligst gegangen ist. Wir wissen, dass dort das Gesetz Gottes ist. Wir wissen, dass Jesus Kraft hat, uns von der Sünde zu befreien. Aber wir gehen nicht dorthin. Wir wollen es nicht erleben. Das ist der Unterschied. Das hat nichts mit unterschiedlichen Theorien oder unterschiedlichen Lehren zu tun. Es ist die Frage, ob ich die Theorie in die Praxis umsetze. Seht ihr das 1844 mit der Bundeslade, wo der Bund thematisiert wird, ein sehr praktisches Thema ist. Es ist nicht einfach nur ein Gegenstand im Allerheiligsten, sondern die Tatsache, dass es die Bundeslade ist, soll verdeutlichen, wie sehr Gott dort eine Verbindung mit uns eingehen möchte. Wie sehr. Und übrigens ist es interessant, dass die 10 Gebote dann auch in der Bundeslade innen drin waren und nicht außen. Die anderen Gebote waren alle außen, aber die 10 Gebote waren innen drin. Auch wieder ein Hinweis darauf, es soll hinein in unser Denken, in unser Fühlen, in unser Tun. Ich möchte euch noch ganz kurz, weil wir unsere Zeit davonläuft, noch einige ganz wenige andere Punkte praktischer Art mitgeben, Schaut mal mit mir in Bezug auf das Manna. Warum war da Manna in dieser Bundeslade drin? Was meint ihr? Brot des Lebens. Jesus, das Brot des Lebens. Johannes 6. Was war das Manna? Nahrung. Es war Nahrung. Und wo kamen die her? Vom Himmel. Wisst ihr, warum das Manna Manna heißt? Kennt ihr die Geschichte? Manu, nicht wahr? Sind früh am Morgen aufgestanden, haben noch Schlaf in den Augen gehabt und sind aufgewacht und haben gerufen. Manu! Was ist das? Wofür steht das Manna? Also, es steht für Jesus natürlich, klar. Aber es hat eine sehr spezifische Anwendung eigentlich auch. Schaut mal mit mir in 5. Mose 8. 5. Mose 8. Vers 3. 5. Mose 8, Vers 3. Die Bibel sagt, und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, dass weder du noch deine Väter gekannt hatten, um zu erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Das ist ein bekannter Vers, weil Jesus ihn später zitiert in der Versuchung, in der Wüste. Ihr wisst das, nicht wahr? Das Manna sollte ein Hinweis sein, nicht nur auf die buchstäbliche Nahrung, sondern vor allem auch auf das Wort Gottes, das vom Himmel kommt und uns täglich ernähren soll. Täglich. Jetzt hier ist ein interessanter Punkt. Wie sah das Manna aus? Ja, klein wie Körner Samen. Ich habe früher immer gedacht, das Manna, das waren so kleine Brotstückchen, die schon quasi wie Brötchen vom Himmel fielen, nicht wahr? Aber das war eigentlich nicht der Fall. Schaut mal mit mir in 4. Mose 11. Es war nicht wie im Schlafenland, wo ihm das direkt in den Mund flog. In 4. Mose 11, Vers 7, da heißt es, aber das Manna war wie Koriandersamen und anzusehen wie Bdellion. Und das Volk lief hin und her und sammelte und mahlte es in Handmühlen oder zerstieß es in Mörsern und kochte es im Topf oder machte Kuchen daraus und es hatte einen Geschmack wie Ölkuchen. Mit anderen Worten, wenn ich da etwas essen wollte, musste ich raus aus dem Zelt und dann musste ich dort ein wenig aufsammeln und dort ein wenig aufsammeln, all die kleinen Stückchen aufsammeln, dann zusammennehmen, verarbeiten und dann hatte ich den Kuchen. Warum ist das eine Parallele zum Wort Gottes? Das Wort Gottes ist genau in derselben Weise kommt es zu uns. Wer von euch hat sich mal gewünscht, dass die Bibel so geschrieben ist, dass da steht Artikel Nummer 1, das ist Glaubenspunkt Nummer 1, dann Glaubenspunkt Nummer 2, so ganz chronologisch, schön, dass man alles gleich an einer Stelle hat, nicht wahr? Wäre doch viel angenehmer, oder? Stattdessen gibt es da einen kleinen Hinweis, und dann muss man zu Paulus wieder gehen und zurück zum Psalm und dann zur Offenbarung und wieder dahin gehen und all die Parallelverse zusammensuchen. Das ist doch mühsam, oder? Aber genau das hat Gott ausgedrückt durch das Manna. Wer nicht sammeln wollte, wurde nicht satt. Wer nur in seinem Zelt saß und darauf gehofft hat, dass irgendwann mal das Brot in Scheiben herunterfällt, der wurde nicht satt. Jeder musste am frühen Morgen aufstehen. Das ist nicht eine interessante Parallele. Wenn man nicht früh genug aufstand, dann war das irgendwann verschwunden sogar nicht. Ja? Am frühen Morgen aufstehen und sammeln, hier ein wenig, dort ein wenig und dann zusammennehmen. Und wenn man es dann zusammengenommen hatte, konnte man es essen. Und es schmeckte wie? Wie war der Geschmack? Ölkuchen, sagt er. Das ist auch wie Honig, natürlich, weil es auch einen Spaß und eine Freude macht zu essen. Wie Öl. Und wofür steht Öl in der Bibel? Für den Geist Gottes. Für den Heiligen Geist. Wenn wir uns die Mühe machen, jeden Morgen, das ist nicht ein praktischer Punkt für den großen Versöhnungstag, Gott möchte, und das war ein Hinweis, deswegen hat er das Manna in das Allerheiligste bringen lassen, in die Bundeslade. Er möchte, dass wir jeden Morgen aufstehen und hier ein wenig, dort ein wenig zusammennehmen. Ihr Lieben, Bibelstudium am großen Versöhnungstag ist mehr als den Andachtszettel zu lesen. Das stimmt so nicht ganz. Man sollte Für den nächsten, man sollte nicht für den nächsten Tag haben. Das heißt mit anderen Worten, du kannst an dem Tag so viel essen, wie du willst, sollst aber nicht glauben, dass dein Bibelstudium am Montag für Dienstag ausreicht. Und übrigens sagt Ellen White, wir sollen zwar in unserem buchstäblichen Essen Maß halten, aber wisst ihr, was sie sagt? Im Bibelstudium dürfen wir schlemmen bis zum Gehtnichtmehr. Habt ihr es gewusst? Ihr dürft schlemmen. Ellen White sagt, im Bibelstudium dürfen wir schlemmen. Alles, was wir im buchstäblichen Essen nicht tun sollten, dürfen wir im Bibelstudium tun. Ist doch schön, oder? Es wird uns eigentlich nicht genommen, es wird uns verlagert. Das Schlemmen, das viele Essen. Auf die Bibel. Und, also lasst mich nochmal sagen, für den Fall, dass es bei euch durchgerutscht ist. Bibelstudium am großen Versöhnungstag seit 1844 ist nicht getan, wenn ich den Andachtszettel lese. Der Andachtszettel ist gut, ist schön, wunderbar, wenn ihr den lesen wollt, gerne. Aber das ist nicht das Bibelstudium, das Gott erwartet, um seinen Bund mit uns aufrechterhalten zu können. Das Bibelstudium, das Gott von jedem Einzelnen von uns erwartet, egal ob du Theologie studierst oder nicht, vollkommen irrelevant, ist, dass du dir Zeit nimmst, am Morgen hierhin zu gehen, dorthin zu gehen, Vers für Vers miteinander zu vergleichen, damit der Heilige Geist in deinem Leben wirklich wirken kann. Übrigens, was sagen die Israeliten über das Manna nach einiger Zeit?
Es schmeckt uns nicht mehr.
Immer das Gleiche, ja, immer nur Manna, Manna. Gib uns was Neues, gib uns irgendwas, gib uns Melonen und Zwiebeln und was weiß ich nicht, was alles. Knoblauch, genau. Aber schaut, es sind immer wieder die gleichen Wahrheiten in der Bibel, die wir versuchen, verstehen müssen. Und der natürliche Geist drängt nach etwas Neuem, nach etwas Sensationellem. Aber Gott weiß, dass es die Wiederholung der alten Wahrheiten sind, die wirklich das Gesetz unser Herz schreiben. Ich möchte euch das folgendermaßen illustrieren, ganz kurz. Auch ein praktischer Punkt. Wenn ich euch jetzt frage, ob Jesus vor euch am Kreuz gestorben ist, was würdet ihr sagen? Ja, nein. Ja. Wenn ich euch jetzt im Anschluss 6 Stunden vor einem Fernseher setzen würde, mit normalem deutschen Fernsehprogramm, und nach den 6 Stunden euch fragen würde, glaubst du, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist? Das würdest du antworten.
Vielleicht nicht.
Also ich denke, ich hoffe schon, oder? Ich hoffe schon. Ihr alle würdet sagen, ja. Hier ist der eigentliche Punkt, den ich machen will. Während dieser 6 Wochen, während dieser 6 Stunden, hat diese Wahrheit, die du intellektuell weißt, dich irgendwie beeinflusst, oder nein? Ganz und gar nicht. Schau, der Punkt ist, es reicht nicht aus zu wissen, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Wissen das die Dämonen auch, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist? Ja. Wenn ich dann aber die ganze Zeit meinen Kopf mit anderen Dingen fülle und nie darüber nachdenke, kann es mein Denken nicht verändern. Mein Denken kann nur dann verändert werden, wenn ich darüber nachdenke. Nur wenn ich über Gottes Gesetz, über seine Liebe, über seinen Charakter, sein Wesen, sein Evangelium nachdenke, wird dieses Nachdenken in meinem Gehirn etwas verändern. Deswegen sagt David, ich denke über dein Gesetz nach, Tag und Nacht. Deswegen sind es immer wieder dieselben Wahrheiten. Paulus sagt, ich will euch daran erinnern, obwohl ihr es schon wisst. Judas sagt das Gleiche. Ich schreibe euch das, obwohl ihr es schon wisst. Es gibt so viele Dinge, die wissen wir schon, aber wir müssen sie immer wieder neu durchdenken, von anderen Seiten beleuchten, damit sie unser Denken verändern. Das hat etwas ganz Praktisches zu tun mit dem großen Versöhnungstag. Seit 1844 zu leben bedeutet, jeden Tag sich aus dem Wort Gottes immer wieder diese Wahrheiten zu holen, die ich vielleicht intellektuell schon kenne, aber sie immer wieder neu zu kauen, immer wieder von einer anderen Seite noch zu sehen, von einer anderen Geschichte aus beleuchtet, immer wieder neu zu durchdenken und dann den ganzen Tag darüber zu meditieren, darüber nachzudenken, es in Gedanken zu bewegen, danach zu handeln. Und nicht einfach nur eine Pflichterfüllung, ich habe am Morgen meine 5 Minuten Andacht gelesen. Das ist ein großer Unterschied. Ein großer Unterschied. Ein letzter Punkt noch. Und zwar der Stab Aarons. Was hat der Stab Aarons uns praktisch zu sagen? Was würdet ihr sagen? Es ist ein Beweis der Macht Gottes, geht mit dem Hohenpriester. Womit, was besonders an dem Stab Aarons?
Er hat gegrünt,
womit?
Mandelblüten.
Glaubt ihr, ist es zufällig, dass es Mandelblüten sind? Gibt kein Zufall in der Bibel. Schön, dann was bedeuten Mandelblüten? Warum waren es Mandelblüten? Habt ihr mal Gedanken darüber gemacht? Warum sind es Mandelblüten? Gibt es noch irgendwo in der Bibel Mandelblüten? Schaut mal mit mir in 2. Mose 25. 2. Mose 25, ab Vers 31. Da heißt es, Vers 33 reicht schon, da geht es um den goldenen Leuchter. Könnt ihr das sehen? Und da heißt es, an dem einen Arm sollen 3 Kelche wie Mandelblüten sein, mit je einem Knauf und einer Blüte. Und 3 Kelche wie Mandelblüten an dem anderen Arm, mit je einem Knauf einer Blüte. Hat jemand darüber nachgedacht, dass der 7-armige Leuchter aussah wie Mandelblüten? Da waren so Mandelblüten. Das sind so kleine Details. Wir wissen, dass er ein 7-armiger Leuchter war, nicht wahr? Aber auch die ganzen Details des Heiligtumsdienstes haben eine Bedeutung. Das waren Mandelblüten. Und diese Mandelblüten waren auch dann, jetzt nur buchstäblich gesehen, an dem Stab Aarons gewesen. Das ist interessant, weil im Allerheiligsten sich dementsprechend all das befand, was auch im Heiligen war. Im Heiligen gab es Brot, im Allerheiligsten gab es Brot. Im Heiligen gab es Mandelblüten, im Allerheiligsten gab es Mandelblüten. Im Heiligen gab es Rauch, Räucherwerk, und über den Vorhang ging auch ins Allerheiligste. Das heißt, indem wir vom Heiligen ins Allerheiligste gehen, verlieren wir nichts vom Heiligen. Interessanter Punkt, oder? Schaut mal mit mir, was die Mandelblüten bedeuten. In Jeremia 1 und dort Vers 11 und 12. Jeremia 1, Vers 11. Sagt die Bibel, und das Wort des Herrn ging an mich folgendermaßen: Was siehst du, Jeremia? Da sprach ich: Ich sehe den Zweig eines Wächterbaumes. Steht bei euch eine andere Übersetzung außer Wächterbaum? Des erwachenden Zweiges? Erwachender Zweig? Noch andere Übersetzung? Genau. Es geht hier um einen Mandelbaum. Denn der Mandelbaum ist der Frühblüher in Palästina, deswegen auch der Erwachende, der zuerst, der Wächterbaum. Es war der Baum, der als allererstes Blüten getrieben hat. Das war der Mandelbaum. Und Jeremia sieht hier in Jeremia 1 einen Mandelbaum. Und dieser Mandelbaum hat eine besondere Bedeutung. Schaut mit mir in Vers 12. Da sprach der Herr zu mir: Du hast recht gesehen, denn ich werde über meinem Wort wachen, um es auszuführen. Also Gott spricht hier von Prophetie. Der Mandelbaum war durch seine Frühblüher, dass er sozusagen der Erste war, der sozusagen den Posten besetzt hat, in Anführungsstrichen, war der Baum, der ein Symbol war für die Verlässlichkeit der Prophetie. Und ihr wisst, dass der 7-armige Leuchter ein Symbol war für den Heiligen Geist, der auch diese Mandelblüten hatte. Der Heilige Geist, der Prophetie gibt. Jetzt dieser Stab Aarons, der in der Bundeslade war, ein Stab, ist der tot oder lebendig? Tot. Aber das Besondere an diesem Stab war, dass er lebendig wurde. Kennt ihr irgendeine Geschichte in der Bibel, wo durch den Geist Gottes etwas Lebendiges, etwas Todes lebendig wird? Das Tal der Knochen. Kennt ihr die Geschichte in Hesekiel 37? Schaut mal ganz kurz dahin. Hesekiel 37. Hesekiel 37, dort heißt es, ab Vers 1, die Hand des Herrn kam über mich und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene und diese war voller Totengemeine. Der führte mich ringsherum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene und siehe, sie waren sehr dürr, sehr trocken. Vers 3, da sprach er zu mir: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete: O Herr, du weißt es. Ihr wisst, es geht um das Volk Gottes, ein Symbol über das Volk Gottes, das tot war. Glaubt ihr, das Volk Gottes ist tot? Das ist eine provokante Frage, nicht wahr? Wodurch könnten wir geistlich tot sein? Die 10 Jungfrauen schlafen auch alle, ja? Schlafen ist tot, okay. Ja. Sagt die Bibel etwas, wodurch wir geistlich tot sind? Auch wenn wir zwar hier atmen, aber wodurch sind wir tot, geistlich gesehen? Wenn wir tot sind. Genau, Epheser 2 sagt, ihr wart tot in den Übertretungen und Sünden der Welt. Das heißt, ein Volk Gottes, das an Sünde festhält und in Sünde lebt und weitermacht, ist tot. Und dieses Volk war nicht nur tot, es waren nur noch Knochen da. Und diese Knochen waren schon vertrocknet. Das heißt, es war wirklich ein extrem schlimmer Zustand. Und jetzt schaut her. Gott stellt jetzt eine interessante Frage. Er sagt, da sprach er zu mir, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Frage. Wenn ihr vor einem großen Haufen von Skelettknochen stehen würdet, die trocken sind, dass nicht mal ein Tropfen Blut mehr drin ist, ihr würdet über die Frage nachdenken, wenn jemand sagt, können die wieder lebendig werden? Ich meine, wenn jemand gerade umgekippt ist und tot ist und noch alles Fleisch an ihm dran ist, nicht wahr? Und dann ist er 5 Minuten vielleicht irgendwie weggetreten, vielleicht kann man ihn wieder zurückholen, nicht wahr? Mit Elektroschocks und so weiter. Das mag gehen. Aber trockene Knochen? Der Zustand ist hoffnungslos, oder?
Wenn ich an den Schöpfer glaube und ihn kenne, dann habe ich vielleicht Hoffnung, dass es eventuell tut, dann sage ich, du weißt es.
Du weißt es, genau. Das ist das, was Hesekiel sagt. Er sagt, Herr, du weißt es. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Gott erweckt dieses tote, trockene, knackende Volk wieder zum Leben. Ihr Lieben, lasst mich ganz ehrlich sein mit euch. Manchmal kann ich den Eindruck gewinnen, dass diese Beschreibung hier nicht nur auf das Volk Israel zutrifft, sondern dass in mancherorts auch wir trocken geworden sind wie Knochen. Wir sind noch gut dazu, dass wir gegenseitig aneinander knallen und uns vielleicht noch gegenseitig verletzen, aber das ist kein Fleisch mehr, kein Leben mehr. Ich will nicht sagen, dass es bei dir so persönlich ist oder in eurer Gemeinde, ich kenne eure Gemeinde nicht gut genug, aber ich habe genug gesehen von der Adventgemeinde weltweit, um sagen zu können, das ist ein Thema, das uns betrifft. Und manch einer ist verzweifelt, wenn er manche Missstände sieht und sagt, kann da überhaupt noch irgendwas draus werden? Wie mir glaubt oder nicht, viele haben die Gemeinde verlassen, nicht weil sie verführt worden sind, weil sie enttäuscht worden sind und weil sie nicht mehr sehen konnten, wie Gott diese Gemeinde führt. Ich glaube nicht, dass das eine gute Entscheidung war, aber ich möchte euch damit zeigen, viele Menschen sind verzweifelt. Aber Gott stellt diese Frage, glaubst du, dass diese toten, trockenen Knochen lebendig werden? Nun, die Bibel macht ganz deutlich, es ist passiert. Schaut mal in Vers 10. Das heißt es, so weissagte ich, wie er mir befohlen hatte, da kam der Odem mit sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein sehr, sehr großes Heer. Gott ist in der Lage, aus einem trockenen, verknöcherten Volk, das tot ist in Übertretung, wieder eine lebendige, wirkungsvolle Armee für ihn zu machen. Frage, wodurch hat diese Wandlung stattgefunden? Durch den Geist Gottes, aber die Bibel sagt noch expliziter. Was sollte er tun, damit der Geist kommt? Was sollte Hesekiel tun, damit dieser Geist kommt?
Verkündigen.
Ja, verkündigen. Es steht Weissagen, richtig? Dieser Geist kam in Verbindung mit der Weissagung. Man könnte fast von dem Geist der Weissagung sprechen. Was bringt die Gemeinde wieder zum Leben? Was bringt wieder Fleisch an die Knochen? Was bringt wieder Haut darüber? Was bringt wieder Puls in das Leben der Gemeinde? Der Geist der Weissagung. Der Geist der Prophetie. So wie das Manna ein Symbol war für das Wort Gottes, für die Bibel, die wir täglich studieren sollten, so war der blühende Mandelzweig ein Symbol für den Geist der Weissagung. Nicht nur, aber eines der entscheidenden Elemente.
Römer 8 sagt auch, dass der Einzelne vom Geist erfüllt sein muss.
Dass der was?
Dass der Einzelne vom Geist erfüllt sein muss.
Hier selbstverständlich. Selbstverständlich. Wir reden gerade nicht von dem Heiligen Geist, wir reden von dem, also nicht von dem Heiligen Geist im Allgemeinen, sondern von dem Geist der Weissagung im Besonderen. Der Heilige Geist gibt viele Gaben, wir reden gerade von der Geistesgabe des Geistes der Weissagung. Selbstverständlich soll jeder von uns vom Heiligen Geist erfüllt sein. Das ist eine Grundlage des Evangeliums. Aber es ist der Geist der Weissagung. Der hier die Gemeinde, es ist die Weissagung, die Prophetie. Könnt ihr das sehen im Kapitel? Es geht ja nicht um Römer 8, sondern es ist die Prophetie, die hier die Gemeinde als Ganzes wieder erweckt. Das ist das, was Hesekiel 37 sagt. Und der entscheidende Punkt ist, meine Lieben, Leben im großen Versöhnungsakt, das ist der nächste praktische Punkt, hat damit zu tun, dass Gottes Geschenk des Geistes der Weissagung wir nicht ignorieren können. In der Bundeslade waren die 10 Gebote. Da war der Topf mit Manna und dort war der Stab, der geblüht hatte. Und der Mandelbaum, denkt dran, in Jeremia 1, Vers 11 und 12 steht ganz deutlich für das Wort, das Gott noch ausführen möchte, für die Prophetie. für den Wächter, für den Propheten. Jeremia war einer der Propheten, richtig? War seine erste Vision als Prophet für das Volk. In einer Zeit, als das Volk in einer schweren Krise war. Leben im großen Versöhnungstag bedeutet, dass ich den Geist der Weissagung ernst nehme. Und ich weiß nicht, wer von euch regelmäßig den Geist der Weissagung liest. Ich in meiner Erfahrung muss sagen, ich war 20 Jahre, 21 Jahre lang Adventistenkind, habe Ellen White nicht eine Seite von Ellen White gelesen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch von der Bibel nicht viel verstanden. Und als ich anfing, die Bibel zu lesen und Ellen White zu lesen, hat sich beides geändert. Ich kann ehrlich sagen, dass nur durch das Lesen von Ellen White mein geistliches Unterscheidungsvermögen immer stärker geworden ist. Und wenn ihr sagt, ich brauche Ellen White nicht, mir reicht die Bibel alleine, dann möchte ich euch fragen, wie ihr an die ganze Bibel glauben könnt, ohne an Ellen White zu glauben. Denn die Offenbarung spricht ganz deutlich, in Offenbarung 19, Vers 10, Offenbarung 12, Vers 17, dass es den Geist der Weissagung gibt als ein Kennzeichen der Endzeitgemeinde. Und ich kann gar nicht verstehen, wie man sich zur Endzeitgemeinde zählen kann und nicht gleichzeitig an den Geist der Weissagung glauben kann. Und lass mich noch was sagen. Wie wird der Geist der Weissagung genannt in Offenbarung 12, Vers 17? Zeugnis, ist das Zeugnis? Jesu. Jetzt, wenn ihr das Zeugnis von Mark Findlay hört, wer spricht? Also wenn ich sage, ich war vor kurzem auf einer Konferenz und ich habe das Zeugnis von Mark Findlay gehört, wer hat da gesprochen? Mark Findlay. Wenn ich euch sage, wenn ihr nach Hause geht und sagt, ich habe heute das Zeugnis von Christopher Kamp gehört, wer hat gesprochen? Christopher Kamp. Wenn dort das Zeugnis Jesu angesprochen wird, wer spricht dort eigentlich? Jesus. Wenn ihr das nächste Mal Ellen White lest, dann macht euch bewusst, dort spricht Jesus. Dort spricht nicht eine alte Frau mit 3 Jahren Schulbildung, dort spricht Jesus. Natürlich, sie verwendet ihre eigenen Worte, so wie Paulus seine eigenen Worte verwendet hat, so wie Jeremia seine eigenen Worte verwendet hat. Aber seid gewiss, wenn Jesus in dieser Zeit auf diesen Pulten unserer Adventgemeinde sprechen würde, er würde genau die Themen ansprechen, die Ellen White in ihren Büchern anspricht. Seid ihr das bewusst? Das ist das Zeugnis Jesu. Wenn Jesus heute predigen würde, er würde über die Dinge predigen, die er in den Büchern von Ellen White findet. Und ob es mir jetzt glaubt oder nicht, diejenigen unter uns, die gegen Ellen White sind und Ellen White angreifen, würden auch Jesus angreifen. Das meine ich genau so, wie ich es gesagt habe. Jesus ist von zehntenzahlenden, vegetarischen oder fast vegetarischen, sabbathaltenden, an das Heiligtum glaubenden, gläubigen Menschen ans Kreuz genagelt worden. Weil sie es nicht ertragen konnten, dass er die Botschaft für ihre Zeit auf sie gemünzt hat. Gott ist nicht damit beeindruckt, wenn wir all diese Lehren halten, aber die Botschaft, die er heute für unsere Zeit hat, ignorieren oder als minderwertig betrachten oder an die Seite drücken. Er ist nicht beeindruckt. Und Leben im großen Versöhnungstag, ganz praktisch, bedeutet, dass ich diese Dinge auch annehme und dass ich danach lebe, durch die Kraft Gottes. Ein letzter Punkt, und dann schließen wir für heute, ist der Punkt, was tut die Bundeslade beim Leben? Wir wollen noch 3, 4 Texte lesen, ganz schnell, und dann sind wir am Ende angelangt. Schaut mit mir in 4. Mose 10, Vers 33. Das ist ja die Bundeslade, die dort im Allerheiligsten ist, dort, wo Jesus ist. Die Bundeslade, die all diese verschiedenen Aspekte in sich vereinen. Und wir können noch viel mehr sagen über den Gnadenthron, über den Sühnedeckel, die Cherubim. Ihr könnt jetzt noch weiter studieren. Da ist so viel drin in diesem großen Versöhnungstag. In 4. Mose 11, Verzeihung 10, da steht etwas über die Bundeslade, über das Wesen der Bundeslade. Und das sollte uns helfen. Das heißt es in Vers 33, 4. Mose 11, Vers 33. So brachen sie auch vom Berg des Herrn 3 Tagereisen weit und die Lade des Bundes des Herrn zog 3 Tagereisen vorhin her, um ihnen einen Ruheplatz zu erkunden. Was ist das Ziel der Bundeslade? Nach diesem Vers. Ein Ruheplatz. Die Bundeslade ist unser Führer durch die Wüste unseres Lebens. Müssen wir der Bundeslade folgen, nicht wahr? Das heißt, wir folgen dem Wort Gottes, dem Geist der Weissagung, dem Gesetz Gottes, all dem Jesus, der selbst der Bund für uns ist. Wir folgen der Bundeslade, um Ruhe zu finden. Jetzt hat Jesus sowas Ähnliches gesagt. Was hat Jesus gesagt? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken und so weiter. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen.
Hm?
Ja, das ist selbstverständlich. Das war ja Jesus. Und die Wolken- und Feuersäule ist ja, wo hat die Wolken- und Feuersäule sich befunden im Heiligtum? Direkt mit der Bundeslade. Das ist eine dasselbe. Denn der Gott, der auf der Bundeslade ist, war der Thron Gottes, richtig? Ganz genau. Also von daher, das kann man nicht voneinander trennen, das ist eine dasselbe. Die Bundeslade, wo die Bundeslade führt, da führt, also Gott führt und die Bundeslade folgt, weil die Bundeslade der Thron Gottes ist. Und es ist ganz deutlich hier, der Text sagt ja ganz deutlich, die Bundeslade zog her, um einen Ruheplatz auszukundschaften. Schaut, der entscheidende Punkt ist, dass wenn wir Jesus folgen, bis ins Allerheiligste, denn das bedeutet gegenwärtige Wahrheit. Gegenwärtige Wahrheit bedeutet, wo ist Jesus jetzt? Wenn ich nur Jesus am Kreuz verkündige, dann bin ich Jesus nicht bis zum Letzten gefolgt. Wir müssen Jesus bis ins Allerheiligste folgen und dort ihn verkündigen und dort ihn erleben. Und er wird uns Ruhe schenken. Und was bedeutet, damit wollen wir abschließen, was bedeutet diese Ruhe, die er uns schenken möchte in unserem Alltag? Schaut mal mit mir in Josua 11. In Josua 11, Vers 23. Josua 11, Vers 23, so nahm Josua das ganze Land ein, genauso wie der Herr zu Mose geredet hatte, und Josua gab es Israel zum Erbe, jedem Stamm seinen Teil, und das Land ruhte aus vom Krieg. Die Ruhe, die Gott möchte, ist die Ruhe vom Krieg. Gibt es einen Krieg in unserem Leben? Gibt es einen Kampf? Täglichen Kampf, täglichen Krieg. Aber die Bundeslade möchte uns zu einem Punkt führen, wo wir Ruhe finden. Und dass das tatsächlich eine geistliche Bedeutung, dieser Vers eine geistliche Bedeutung hat, macht Hebräer 4 deutlich, das ist unser letzter Vers heute. Hebräer 4, schaut mal mit mir. In Hebräer 4. Ab Vers 8. Hebräer 4, Vers 8, dort heißt es, denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen werden. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Es gibt noch eine Ruhe. Es gibt noch einen Sieg, einen letztendgültigen Sieg in diesem Kampf, der vor uns steht. Was zu tun mit dem Sabbat? Es würde zu weit führen, das jetzt noch weiter auszuführen, aber die Bibel sagt, dass der Sabbat ein äußeres Zeichen sein wird für den endgültigen Sieg, den wir erringen im Kampf mit Satan. Und für den endgültigen Sieg im Kampf mit dem eigenen Ich. Die Bibel spricht von dem Siegel, nicht wahr? Und der Sabbat wird das äußere Zeichen sein eines inneren Sieges, den wir nur erringen können, wenn wir der Bundeslade folgen, Schritt für Schritt. Wenn wir im täglichen Leben der Bundeslade folgen, wenn wir im täglichen Leben Jesus folgen, der im Allerheiligsten ist. Nur dann werden wir diesen Sieg erringen können, in diese Ruhe hineingehen. Einige haben geglaubt, dass diese Ruhe unmöglich ist. Wisst ihr, dass zur Zeit von Josua oder Zeit von Moses einige gab, die gesagt haben, das ist unmöglich, diesen Sieg zu erringen? Die haben gesagt, lassen Sie mich zurückgehen nach Ägypten, das ist unmöglich. Diesen letzten Sieg können wir nicht erringen, das ist unmöglich. Die Probleme sind zu groß. Aber ihr Lieben, Leben im großen Versöhnungstag bedeutet, und lass mich das als Schlusssatz sagen, Leben im großen Versöhnungstag bedeutet, ich bin davon überzeugt, dass Gott auch den letzten entscheidenden Sieg in meinem Leben erringen kann. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus mich nicht nur aus der Welt herausgerufen hat, sondern dass er mit dem Problem der Sünde in meinem Leben fertig wird. Dass er den Sieg erringen kann und will und wird. Und das als Zeichen dieser inneren Versiegelung, ich dann den Sabbat als äußeres Zeichen halten kann. Dass das Gesetz in meinem Herzen geschrieben ist. Nicht nur, dass ich weiß, dass es ist, sondern dass all das, was ich denke, in Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes ist. Dass die Charakterfrucht gereift ist, sodass Jesus kommen kann. Das ist die ganze Botschaft des großen Versöhnungstages. Gott möchte mit der Bundeslade einen Bund mit uns eingehen, der so tief ist, so eng ist, dass wir nicht mehr sündigen möchten. Auch wenn wir es könnten. Die Bibel sagt an keiner Stelle, dass wir diese Erde zu einem Punkt kommen, wo wir nicht mehr sündigen können. Ganz klar. Aber eine Liebe entwickeln, die so tief ist, eine Verbindung so tief, dass Christus in unserem Herzen ist. Christus neu, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn Christus alle Gedanken und meine, in meinem Gehirn unter Kontrolle hat, glaubt ihr, er wird den Sieg erringen können?
Ja, hat's versprochen.
Er hat es versprochen. Und ich denke, dieser entscheidende Punkt ist einer der wichtigsten Punkte im ganzen großen Versöhnungstag. Das Heiligtum soll gereinigt werden dort auf der, im Himmel. Das Heiligtum soll gereinigt werden hier auf der Erde. Dass wir versiegelt werden können, dass Jesus das Heiligtum verlassen kann und wir in der Gegenwart eines heiligen Gottes leben können, ohne Vermittlung. Und das ist keine Botschaft, die uns Angst machen braucht, sondern eine Botschaft der Liebe, der Verbindung mit Jesus. Wir werden das tun können und leben können und erleben können, weil wir eine so enge, tiefe Liebesbeziehung zu Jesus haben, der mit seiner Liebe, mit seinem Feuer die Sünde aus unserem Herzen herausgebrannt hat. Dann werden wir für alle Zeit am gläsernen Meer stehen, das mit Feuer brennt, wir werden nicht verbrennen. Ist nicht wunderbar? Deswegen sagt die Bibel, hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesus. Wer von euch möchte bei dieser Gruppe dabei sein? Möchte diesen großen Versöhnungstag erleben? Das ist euer Wunsch? Lass uns doch gemeinsam niederknien und dann diesen Seminar beschließen.